Hier ist eine Halbzeit mit. Die allerletzte Folge. Mit Lars Stindl, mit Heiko Ostendorp, mit Wolfuß. Das komplette Bouquet. Ein letztes Mal. Ossi?
Besser geht nicht.
Viel Spaß.
Eine Halbzeit mit, der Podcast mit Wolfuß, Lars Stindl und Heiko Ostendorp.
Servus, grüzi und hallo. Mein Name ist Heiko Ostendorp, das ist eine Halbzeit mit, der Podcast Ihres, Eures Vertrauens und am anderen Ende der Leitungen, muss man in diesem Fall sagen. Lars Stindl, irgendwo aus einer einsamen Insel und Wolfuß aus einem Hotel-Etablissement im Westen.
Soll das denn heißen? Ja.
Schönen guten Tag.
Ja, ich bin in Düsseldorf auf dem Weg zur Relegation.
Und Lars?
Ich bin ein bisschen weiter weg.
Etablissement, ja. Was stimmt denn nicht mit dir?
Wir haben verschiedenste Zeitzonen zu bewältigen an diesem Tag. Ich sitze in Hannover.
Bei Lars ist es schon übermorgen, ne?
Ja. Ich weiß schon, wie die Spiele ausgegangen sind.
Super.
Das wusstest du aber auch vorher schon, also als du noch nicht in der anderen Zeitzone warst.
Ja, richtig. Nee, ich bin irgendwo in der Sonne nach dieser anstrengenden Saison und genieße gerade so ein bisschen zwischen Pool und Kaipi den Podcast jetzt.
Also du hast schon ein Schirmchen-Drink in der Hand, das ist wichtig um diese Zeit. Das ist ja bei dir auch schon fast 10 Uhr morgens, habe ich gehört. Und zum Zweiten hast du ja auch allen Grund, weil ich glaube, ich weiß gar nicht, wie oft wir dich jetzt verabschiedet haben schon in den vergangenen Wochen und Monaten, aber jetzt hattest du ja nochmal einen nochmal grandioseren Abschied und das soll an dieser Stelle nicht unerwähnt bleiben. Also ich habe die Zusammenfassung abends gesehen, ich hatte vorher kein Ergebnis, gar nichts, mache die Zusammenfassung an, sehe Stindl kommt rein, sehe Stindl läuft im 16er, sehe Stindl, hält den Kopf hin, sehe Stindl jubelnd zur Bank rennen. Habe ich was vergessen?
Nee, passt gut beschrieben. Ich muss wirklich sagen, so ein bisschen verstehen es auch, ich muss sagen, die eigenen Kinder nicht mehr, wann ist denn jetzt endlich fertig, weil Abschied vom Abschied und Abschiedsparty schon und verabschiedet und da habe ich gesagt, ich muss nochmal Fußball spielen am Wochenende, haben die gesagt, hä, du bist du jetzt, du hast gesagt, es war dein letztes Spiel, nee, letztes Heimspiel, jetzt kommt das allerletzte Spiel und deswegen war ein bisschen kurios, aber es hat sich nochmal gelohnt, am Wochenende oder die Woche vorher alles ja, reinzuhauen, weil es war wirklich nochmal ein richtig, richtig schöner, inniger, emotionaler Moment.
Das glaube ich. Also wirklich, wie viele Sekunden waren es am Ende? 10 oder so nach deiner Einwechslung?
Ja, ich glaube 15. Wir hatten ja vorher schon, also war ja klar, dass ich nochmal hinten raus reinkommen sollte. Dann haben wir unglücklicherweise oder seltsamerweise einen Vierfachwechsel gemacht, paar Minuten vorher, weil sich noch ein, zwei verletzt haben und Christian Eichner zwei eigentlich zum Wechseln beordert hat. Dann waren auf einmal 4 Wechsel weg. Und ich war völlig entsetzt und so ein bisschen auch verwirrt, ob ich vielleicht doch gar nicht mehr reinkomme und dann mich gefragt habe, war doch irgendwie anders abgemacht beziehungsweise besprochen. Und war auch in meinem hohen Alter, obwohl das letzte Spiel war, richtig frustriert. Und mein Kapitän, Jerome Gundorf, hat es mitgekriegt auf der Tribüne, der mich natürlich beobachtet beim Warmmachen, hat Fotos geschossen und wollte danach schon sagen, guck mal, was für einen Hals du hast in deinem letzten Spiel. Nee, ich wollte unbedingt nochmal auf die Platte, ganz krank eigentlich in meinem Alter und so viele Spiele gemacht, aber ich wollte unbedingt nochmal auf den Platz. Und dann aber 3 Minuten später gesagt, wir wechseln nochmal. Und dann bin ich reingekommen, hatte irgendwelche Anweisungen bekommen vom Zlatan Ibrahimović, unser Co-Trainer, der die Standards macht, mit Rückraum und Absicherung und weiß der Geier was. Und ich habe einfach nur gedacht, nee, ich gehe jetzt auf jeden Fall vorne rein, wenn der den Eckball schießt. Und dann hat es genau handgestoppte, ich glaube 13, 14, 15 Sekunden gedauert, bis der Ball eingeschlagen ist. Und dann habe ich mich wirklich nochmal richtig, aber wirklich so richtig gefreut wie ein kleines Kind und habe den Moment genossen, mit den Jungs gefeiert. Also war nochmal ein runder Sonntag.
Kopfballmonster Stindl nochmal zugeschlagen. Und ich habe ja gedacht, genau. Krönung wäre eigentlich gewesen, aber das hast du gerade die Begründung schon vorweggenommen, wenn du dich direkt wieder hättest auswechseln lassen. Das wäre so, finde ich, das wäre eigentlich das Geilste gewesen. Zur Bank gerannt und dann gleich wieder das Zeichen gemacht, so reicht. Das hätte ich wär nicht kultig gewesen wie damals bei Felix Magath, der André Lenz eingewechselt hat gegen Bayern. Das war auch eins meiner persönlichen Highlights. ansonsten Wolf natürlich im Vollstress, wie immer. Kann kaum durchatmen zwischen ganzen Relegationen und Endspielen und was weiß ich, was nicht noch alles ansteht. Wir werden am Schluss dieser Folge auch natürlich nochmal über die Aktualität reden wollen und müssen. Aber wir wollen natürlich auch ein wenig in Erinnerungen schwelgen, weil, wie ihr alle wisst, es ist die letzte Folge, die allerletzte Folge von einer
Halbzeit. Die allerletzte Folge ist es.
Es ist wirklich die allerletzte Folge. Und
die Abschiedsfolge.
Die Abschied vom Abschied-Folge. Und es macht uns alle, glaube ich, ein bisschen emotional und ein bisschen traurig auch, dass es zu Ende geht. Und da wollen wir gleich nochmal ein bisschen drüber quatschen. Aber zuvor will ich natürlich das Highlight gleich mit einem Highlight einsteigen, weil das ist so das, was uns das ganze Jahr am meisten beschäftigt. Und ja, wir eigentlich, kann man sagen, Lars, Wolf, korrigiert mich, rund um die Uhr uns mit dem beschäftigt haben, was wir am Anfang der Saison zu Papier gegeben haben, nämlich unsere Saisontipps.
Ja.
Es war ein Desaster, das ist die Überschrift. Da brauche ich keinen der drei Gelehrten hier rausnehmen. Also so weit weg wie in dieser Saison lagen wir, glaube ich, noch nie. Und wir haben es immerhin geschafft. Wolf, ich habe mal rausgesucht. Wir waren jetzt im Oktober, wären es 5 Jahre geworden. Hatte ich gar nicht mehr so auf der Platte. Und
ich auch nicht.
Die letzte Folge ist die 222. Folge.
Also auch das noch.
Da haben wir schon ein bisschen was hingelegt. Und es wäre natürlich auch alles andere als eine Frechheit gewesen, wenn du nicht erneut das Grillfest bezahlen würdest zum Abschluss.
Natürlich, das ist die gute Nachricht. Das ist die gute Nachricht für alle. Du hast einen sparsamen Badener. Und einen schreibenden Journalisten, da ist nicht viel rauszuholen. Deshalb gut, dass ich es wieder mache. Dann ist vor allem reichlich vorhanden.
Ja, sehr gut. Also das ist die gute Nachricht des Tages, weil wer uns auch immer am Ende bei unserem Grillabschiedsfest begleiten sollte, wie Wolf schon gerade sagte, der Mann lässt sich nicht lumpen. Diejenigen, die in der Vergangenheit dabei waren, werden und können das bestätigen. Also Champagner ist das billigste Getränk, was gereicht wird. Und unter Lachshäppchen und Gläschen, die von Wolf so geliebten Gläschen, gibt es natürlich gar nichts. Also das mal vorweggeschickt. Ne? Alles Weitere dann auf unserem Instagram-Kanal, der weiterhin natürlich Bestand haben wird. Darüber bitte auch eure Bewerbungen für die Grillparty über eine Halbzeit mit. Und ich möchte es trotzdem einmal so zu Ende führen, dass ihr auch alle den Spielstand kennt. Also wir tippen ja immer vorab die Tabelle der Bundesliga. Und am Ende wird so abgerechnet, wie Wolf sagt, dass ich nicht verliere. Da hat er natürlich recht.
So.
Aber es geht um die Differenz. Also wie weit sind die Positionen jeweils entfernt? Ich nenne mal das Beispiel. Ich hatte als Einziger nicht auf Bayern als Meister getippt. Jetzt könnte man schon applaudieren. Aber ich habe auch nicht auf Leverkusen als Meister getippt. Das ist die schlechte Nachricht. Ich habe auf RB Leipzig als Meister getippt. Die am Ende Vierter waren. Somit steht da bei mir eine +3, weil Abweichung 3 Plätze. Ich bin sage und schreibe auf 72 gekommen am Ende. Bei Lars waren es 71 und bei Rolf 74.
Also es war. Also wir lagen relativ eng beieinander, kann man so
sagen. Ja, eng und schlecht, kann man sagen.
Ja.
Eng, aber schlecht, trotzdem aber dafür war es
knapp.
Trotzdem.
Ja. Ja, absolut.
Auch schlechte Spiele haben manchmal Gewinner.
Also, Eintracht Frankfurt hat jetzt auch keine gute Saison gespielt und trotzdem kommen sie in die Champions League vielleicht.
Exakt. Gut, aber gleich. Also Lars ist eigentlich die Eintracht des Tippspiels. Was man ihm noch zugutehalten muss, bevor es dir nochmal wieder irgendwie in die sogenannten Details geht, er hat auch 3 Mannschaften auf dem richtigen Platz getippt, während ich nur eine hatte und Wolf am Ende auch 3.
Auch eine.
Nee, 3.
Ich hatte 3 richtige.
Ja, Darmstadt hatten wir alle 3 auf 18.
Ja. Ja.
Ihr beide hattet tatsächlich Bochum in
Eintracht,
der Relegation.
Hatte ich auch.
Hattet ihr beide?
Hatte ich auch, ne?
Und,
ja, weiß ich.
Und ihr hattet beide die Eintracht auf Platz 6.
Siehst du, dass das nicht einfach stärker honoriert wird, das ist der Bug in diesem Spiel. Ja, weil ich das seit 5 Jahren mache ich diese Scheiße hier mit, ne? Und seit 5 Jahren habe ich immer mehr richtige, also Volltreffer als der Heiko.
So, so, jetzt denk mal drüber nach, warum wir die Regeln nicht geändert haben.
Und das ist doch die Problematik. Aber ich kann es nur noch mal sagen, im Interesse aller Gewinner ist es gut gelaufen.
Ihr beide hattet natürlich...
Die Alternative wäre Wasser und Brot gewesen.
Zweistellig. Ihr lag zweistellig mit einem Tipp daneben. Das ist die eigentliche Schande, weil das möchte ich auch noch erwähnen. Ihr habt beide Union auf Platz 5 getippt.
Ja.
Für die es am Ende nur zu Platz 15 gereicht hat. Aber es ist die fairste Tabelle aller Zeiten. So viel kann man festhalten. Und
sauber.
Ich möchte an dieser Stelle Lars gratulieren. Von ganzem Herzen.
Gratulieren.
Es gibt einen warmen Applaus, den wir einspielen. Bis auf die Kanaren, Seychellen, Karibik, einsame Insel, die KSC-Insel, die Lars sich blau-weiß hat anmalen lassen. Ja, wie auch immer.
Genau.
Also wir haben einen Sieger, Lars Stindl. Er wird beim Grillfest natürlich dabei sein. Daran musst du dich messen lassen. Und
absolut.
Wolf wird die Klitsche bezahlen und ich werde wie immer einfach nur hinkommen, Blödsinn reden und
als Klassenvollster
mir einen reinstellen. Genau. So ist der Plan. Er ist zum Ende perfekt Glück aufgegangen. Beim
Expertenruf doch voll nachgekommen, oder? Mit einem Punkt.
Sehr schön. Sehr schön. Ja, ich habe soeben so ein bisschen süffisant gesagt, aber ich weiß nicht, wie es dir geht, Lars. Du bist ja, ich sag mal, der Jüngste im Bunde. Nicht nur auf dem Papier, sondern auch was die Zugehörigkeit in diesem Podcast angeht. Ein Jahr warst du jetzt dabei. Wie war es für dich? Und vielleicht kannst du noch mal einmal kurz sagen, hast du vorab schon Highlights gehabt, wo du gesagt hast, Mensch, das war wirklich eine lustige Anekdote oder eine Folge, die mir besonders Spaß gemacht hat? Und was hat dir jetzt in der Zeit, wo du dabei sein durftest, in diesem erlesenen Kreis, am meisten Spaß gemacht?
Boah, da muss ich ein bisschen ausholen. Also grundsätzlich hat es mir natürlich erstmal riesig Spaß gemacht. Ich durfte ja einmal bei euch reinkommen in die Runde und hatten mal das Vergnügen, zusammen zu dritt ein bisschen zu quatschen. Das hat mir damals schon mega Spaß gemacht.
Dann während der Euro war es, glaube ich, ne?
Ja, genau. Da haben wir ein bisschen analysiert und dann habe ich euch immer mal ein bisschen zugehört. Und es gibt ja viele Fußball-Podcasters, die immer über das tägliche Dasein quatschen. Wenn man dann noch so eine persönliche Verbindung hat zu den beiden, hört man immer ein bisschen näher hin und genauer hin und weiß auch man so ein bisschen, wie das gemeint ist, gerade zu Beginn. Aber dann entwickelt sich sowas. Das ist wie bei einer, keine Ahnung, bei einer Freundschaft oder sowas, entwickelt sich sowas. Und wenn man dann Woche für Woche zuhört, dann kann man auch die so zwischen den Zeilen besser lesen. Und das fand ich halt mega spannend bei euch beiden, weil ihr habt eine super Harmonie, ihr versteht euch gut und trotzdem wird hier und da immer mal wieder geschossen und die eine oder andere Anekdote rausgehauen. Und das hat mir halt mega Spaß gemacht und da habe ich mich gefreut, als ihr dann auf die Idee kamt, wir nehmen mich dazu. In Abwechslung mit Wolf habe ich erstmal so ein bisschen gedacht, okay, ob ich mir das zutraue und ob das so ein bisschen aus dem Ruder läuft dann, weil das nicht mehr so das Echte ist. Aber jetzt so, wenn ich die ganzen Nachrichten lese, jetzt die letzte Woche auch, das ist wirklich unglaublich emotional und berührend auch, so positiv das Ganze wahrgenommen zu werden und da so einen Einfluss gehabt zu haben. Das macht den Podcast schon sehr besonders. Und was natürlich... Ja, so Highlights sind, ist natürlich, wenn Wolf erzählt von seinen Erlebnissen oder wenn ihr diese Klassiker wie Lappinkulta, der Scheich und die ganzen Geschichten, die immer wieder dann aufkamen, gerade in der Phase, wo ich noch nicht dabei war, das war sensationell. Also da habe ich mich wirklich totgelacht. Meistens im Auto, auf der Fahrt, aber da muss ich mich schon konzentrieren, dass ich nicht recht ranfahre.
Ja, das ist schön nochmal zu hören, Wolf, oder?
Ja, total.
Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber die Klassiker, wir haben sie dann ja tatsächlich auch irgendwann mal im Anflug des Größenwahns haben wir das Zeug ja auch als Merch auf den Markt gebracht. Wir haben T-Shirts, Tassen, was hatten wir noch? Hoodies natürlich, Caps auf den Markt gebracht mit dem Eisvogel, mit dem Scheich, mit Lappinkulta.
Tassen.
Tassen, richtig. Und auch die haben erstaunlicherweise reißenden Absatz gefunden. Also das war auch ein schönes Zeichen der Bestätigung. Und wir haben es ja immer wieder, glaube ich, auch gesagt, Wolf, und so ging es mir zumindest auch, dieser Austausch mit den Leuten, die von Anfang an dabei waren, die sich immer wieder bei uns persönlich gemeldet haben oder über Insta oder per Mail, wie auch immer. Da ist einfach irgendwie so eine Community gewachsen. Und wir haben ja am Anfang oder zwischendurch haben wir mal eine Zeit lang gehabt, da haben wir immer diese Auswertungen vorgelesen, wo dann auch die Fans auf der, oder die Fans, die ja. Hörerinnen und Hörer auf der ganzen Welt uns zugelauscht haben. Und das, ja. das war wirklich geil. Was, ich weiß nicht, ob du dich an die Soldaten erinnern kannst.
Ja, klar. Ja. Da haben wir dann nichts mehr gehört davon. Da haben wir uns ernsthaft Sorgen gemacht.
Richtig,
ich weiß das.
Richtig. Die ja. irgendwo in Afghanistan stationiert waren.
Nein, Westafrika. Westafrika.
Oh, okay, da siehst du da auch schon
zwei. Das ganze Geschwader stand vor so einem Bomber. Das haben die uns geschickt. Und da haben die das Intro drauf gelesen.
Genau.
Dass wir wirklich alle dachten, das ist jetzt der sofortige Marschbefehl. Ja.
Ganz genau. Ja, und da hatten wir Gastintros, die hatte ich sogar schon ganz vergessen. Ich habe gestern ja. mir mal die Mühe gemacht, eben so nochmal ein paar Folgen reinzuhören, um auch nochmal zu gucken, was war eigentlich die witzigste Ausgabe oder was waren die besten Anekdoten. Ich glaube, das wird dem Ganzen nicht gerecht werden, weil hat auch jeder einen unterschiedlichen Geschmack. Ich habe immer so, das ist das Erste, was mir einfällt, weil ich wirklich mich in dem Podcast damals auch so zusammenreißen musste, dass ich überhaupt noch Luft gekriegt habe, war die Folge, als die Bayern nicht aus Berlin wegkamen und du oder wir ja. die Szene nachgespielt haben, wie Kalle Rummenigge im Flieger nach vorne geht und den Piloten anweist, doch noch abzuheben, trotz...
Ja, und den Kanzler anruft, die Kanzlerin anruft. Ne?
Ja. Mit der Clubweltmeisterschaft war das ja. doch, oder? Wo ihr da...
Ja, genau.
Ah, genau. Kann ich mir auch
erinnern. Ah, die sollten im Winter zur Club werden. Ja, genau. Und es funktionierte nicht. Also die haben den Slot verpasst. Ja,
also wer da nochmal reinhören möchte, das ist meine absolute ja. Lieblingsfolge. Ich glaube, ich habe sie auch ganz unbescheiden die beste Folge aller Zeiten genannt damals. Ja. Ich habe mal geguckt, wer die meisten Protagonisten waren, die im Titel der jeweiligen Folge auftauchten. Also da ist auf jeden Fall Aki Watzke überraschenderweise ganz weit vorne mit dabei. Ja. Natürlich unser geschätzter Kollege Klopp, über den es ja. nachher auch noch irgendwie zwei Sätze zu verlieren gibt. Aber natürlich auch der Scheich, den Lars schon angesprochen hat. Das wurde ja auch so ein Running Gag. Lars, wie hast du damals das wahrgenommen, so als Hörer noch?
Ich bin so ein bisschen später eingestiegen, muss ich sagen. Ich habe dann irgendwann das erste Mal gehört, als es war schon ein Running Gag war, und da musste ich so ein bisschen zurückspulen. Und ich glaube, damals hast du mir sogar noch erklärt, wie es dazu kam. Weil ich kam erst im Laufe dazu, als das schon der Running Gag war. Und das kam dann immer wieder. Und die Betonung von Wolf, der Scheich, das ist sensationell. Und das war halt immer ein positiv erweckendes Gefühl, einfach beim Zuhörer.
Ja, das Besondere war ja einfach, dass das alles aus sich heraus entstanden ist. Also, dass es ja nie den Fall gab, dass wir uns irgendwie was vorgenommen hätten. Also klar, man bespricht vorher, was gibt's für Themen, aber wie dann die Folge tatsächlich wird und was dann daraus entsteht, das war ja im Prinzip alles frei. Also es gibt ja kein Drehbuch. Also der Scheich ist einfach entstanden, weil er aus sich heraus entstanden ist. Und das Besondere an dem Podcast war ja auch, dass uns die Zuhörerinnen und Zuhörer da quasi bedingungslos gefolgt sind. Ja. Ich habe also noch sehr intensive Erinnerungen auch an die Corona-Zeit, wo wir im Grunde alle drei Tage ja eine Folge gemacht haben. Also ohne im Grunde, ich meine alle zwei bis drei Tage. Also wir haben ja dann die ausgefallenen Spieltage genutzt, um eben eine Folge abzusondern. Ne? Also englische Wochen etc. Ja, natürlich, das war mega kreativ. Das war spitze, das war eine riesen Idee von uns. aber da sind sich ja die Leute so weitestgehend aus dem Weg gegangen, wenn ihr euch erinnert. Und da dann, sagen wir, auf der anderen Straßenseite jemandem zu begegnen, der dann rüberruft, wie geht's denn eigentlich deinem großen C? den ich mir gebrochen habe, am ersten Tag der Isolation, hätte ich jetzt fast gesagt, Und ich gucke rüber und muss dann erst den Transfer herstellen. Woher weiß der, dass ich meinen Zeh gebrochen habe? Das war übrigens gar nicht der Große, das war der Kleine. Und dann quasi es mir dämmert, dass er es im Podcast gehört haben muss. Das war einfach sehr besonders. Das war eine sehr besondere Community mit sehr besonderen Themen. Und du hast ja eigentlich das Gefühl, dass über den Fußball alles gesagt ist und alles gesagt wurde. Aber in dem Fall eben mit dem Zusatz, aber bis Donnerstagabend eben nicht von uns. Und deshalb war es einfach schön, dass diese Zeit einfach erlebt zu haben. Und das Besondere war wirklich diese absolute Nähe zwischen Community und Protagonisten.
Ja, würde ich auch genauso unterschreiben. Auch was du angesprochen hast mit der Pandemie, das war sicherlich, also für viele, so kam es zumindest jetzt auch in den Kommentaren und in den Reaktionen, die wir jetzt schon bekommen haben, rückblickend nochmal rüber, die gesagt haben, Mensch, ey, ihr habt uns wirklich in der Corona-Zeit am meisten Spaß gemacht, weil da lief halt nichts und man hatte sowieso viel Zeit, sich um andere Dinge zu kümmern, weil man keine Leute treffen konnte und so. Und wir haben ja einfach, wie Wolf es gerade schon gesagt hat, dann jeden Spieltag immer um die Zeit, wo eigentlich die Top-Spiele gewesen wären, haben wir dann einfach einen Podcast aufgenommen. Und das erste Spiel war, glaube ich, Wolf, war das ausgefallene Derby Schalke Dortmund.
Ja, genau.
Ja. Und dann haben wir einfach um 15.30 Uhr über Schalke gegen Dortmund geredet und wie es hätte sein können. Und das kam tatsächlich unglaublich gut an. Und ich glaube, was du gerade ja auch nochmal gesagt hast, es gibt so viele Fußball-Podcasts und wirklich auch wirklich viele, viele gute, ein paar auch weniger gute sicherlich, aber ich glaube, was uns so ein bisschen abgehoben hat von der breiten Masse war, dass wir eben dieses Drehbuch nicht hatten und gesagt haben, so, wir müssen jetzt diese Woche, müssen wir aber unbedingt über Bayern oder über Dortmund oder über das spektakuläre Spiel von Stuttgart reden, sondern es hat sich meist so ein bisschen ergeben und das war für manche gewöhnungsbedürftig, die neu dazukamen, aber ich glaube so auf Strecke, die Leute, die uns dann öfter oder immer zugehört haben, denen hat das am meisten Spaß gemacht, dass es eben nicht immer nur um den letzten Spieltag und den nächsten Spieltag ging, sondern wir haben uns ja auch manchmal verloren und das hast du ja auch gemerkt, Lars, da haben wir uns vorher gesagt, so, wir müssen noch über das oder jenes reden und dann haben wir einfach 20 Minuten über irgendeinen Käse geredet, der uns gerade eingefallen ist und weil das gerade lustig war, haben wir dann über das andere nicht mehr gesprochen. Deshalb
der sich halt aus dem Gespräch halt ergeben hat. Und das macht's halt dann besonders authentisch. Und das, ja, haben die Leute offensichtlich gemerkt und eben auch gewertschätzt.
Und das habe ich so, wenn ich mal jetzt reinkrätsche, davor hatte ich am meisten Respekt und so ein bisschen auch Angst, weil ich dachte, wie ist so die Struktur im Podcast, was musst du da an Vorbereitung machen, wie wird es aufgebaut unter der Woche, weil ich war ja immer der festen Überzeugung, dass ihr da einen richtigen Leitfaden habt und dann halt so eure Note damit reinbringt, aber nach der zweiten Folge habe ich gemerkt, das ist ja sensationell, also klar, man kann jetzt hier mal kurz mal kundtun, dass Ossi schon der Herr der Dinge ist und die Dinge in die richtigen Bahnen wirft, aber es ist ja dann am Ende immer ein freies, cooles, authentisches Gespräch geworden und deswegen war das auch so besonders bei euch oder bei uns dann irgendwann, dass man gemerkt hat, die quatschen einfach über Fußball und wenn die Zeit ab und zu nicht, also ich hatte eben auch ein bisschen Schiss vor der Zeit, aber die war ab und zu so schnell rum und Ossi, wie oft haben wir dann aufgelegt, wollten eigentlich dann schon das Ding beenden, dann kam nochmal ein Thema, der Podcast war schon fertig, dann haben wir nochmal über ein Thema eine Viertelstunde gequatscht, einfach über Fußball gequatscht und hätten gedacht, ey, das hätten wir eigentlich noch alles mit aufnehmen können, weil es so spannend ist und wenn man dann so drei verschiedene Standpunkte, weißt du, Journalistenseite, jetzt Vereinsseite, dann Wolf, Kommentatoren und Experte und alles drum und dran und dann noch Spielerseite, das ist so spannend, die Einblicke und ich muss sagen, wenn ich die Leute auf der Straße oder so, die das hören, jetzt, wo man merkt es dann immer erst, wenn es zu Ende ist, wie viele Leute jetzt auf einmal kommen, ich habe das gehört und schade, dann ist es total spannend zu sehen und so ein bisschen einzufangen, in welche Richtung das alles geht und das ist das coole Gewiss, glaube ich, gerade bei euch beiden, so die letzten 4, 5
Ja, aber das hat ja auch, deshalb hat es ja auch mit dir total Sinn gemacht, einfach weil wir ja dadurch ein Produkt in An- und Abführung oder eine Sportart wirklich 360 Grad abbilden konnten. Also wir haben zwei unterschiedliche Formen der Berichterstattung und einen unmittelbar Betroffenen. Also auch das ist ja einzigartig, diese Mischung.
Und dann harmoniert es halt noch.
Dass man wirklich...
Weil...
Genau, ja, das ist natürlich die Grundvoraussetzung. Arschlöcher nehmen wir keine.
Ja, aber es ist ja so, es gibt ja auch Podcasts, da sind wirklich Fachleute, aber du merkst einfach, boah, das passt ja gar nicht zusammen, da kannst du ja nicht mal dem sagen, was bist du für ein Vogel? Ja. Weißt du, das muss ja auch mal gestattet sein oder muss auf 50 sein.
Wenn du wüsstest, Lars, wer damals alles durch unser Bewerbungsszenario gegangen ist, also da waren so, Wolf, es waren noch so 200, 300 Leute, bevor wir auf Lars
müssen das gewesen sein, ja, ich erinnere mich schwach, ja.
Aber viele Arschlöcher auch, ja. Viele Arschlöcher.
Ja. Die ersten 12 haben abgesagt, okay, dann nehmen wir den Stündchen.
ja, genau, das ist wie, ähnlich wie bei Bayern ist das eigentlich gelaufen. Ja.
Oh, alles Arscher außer Lars.
Zumindest ein cooler Typ, ja, keine Ahnung und sonst. Aber
nein, und trotzdem muss man ja sagen, also wenn wir jetzt den Rückblick wagen und dann gesagt wird, wieso hört er denn dann auf? Also wir müssen halt klar sagen, dass Ossi letztlich der Hauptträger war, auch Kraft seines Amtes als Chefredakteur oder Sportchef und Chefredakteur und Leiter vom Sianze, der diese Position nun aufgibt und sich in Richtung VfL Bochum orientiert und in dem Fall dann natürlich nicht mehr so frei über all das sprechen kann. Weil man dem Ganzen dann, auch wenn er es könnte, eine politische Note unterstellen könnte. Und dann macht es einfach so keinen Sinn. Denn entweder wir machen es richtig oder wir lassen es bleiben. Und ehe wir es dann kastrieren müssen oder wir uns in irgendeiner Form einschränken müssen und sagen, jetzt können wir nicht über den Abstiegskampf reden, jetzt können wir nicht über den DFB-Pokal reden, Champions League. Dann ist es wirklich Champions League, gerade Bochum Champions League, ist ein ganz heißes Thema. Ich denke, das versteht jeder. Ist es schlauer, die Zeit zu nehmen und zu verpacken und in beste Erinnerungen zu behalten und zu sagen, jeder wendet sich neuen Aufgaben zu und neuen Zielen, aber jetzt auf Teufel komm raus, zu versuchen, diese Marke oder diesen Podcast aufrecht zu erhalten, macht halt keinen Sinn.
Das muss ich.
Das wird dem Ganzen auch nicht gerecht.
Genau, das hätte ich besser selber nicht formulieren können, Wolf, wieder mal. Aber ich kann es natürlich trotzdem nicht sein lassen, in den letzten Tagen meines journalistischen Wirkens da investigativ nochmal reinzugrätschen, weil es natürlich sehr, sehr viele Leute auch gab, die mir und uns geschrieben haben und gesagt haben, naja, Ossi ist ja gut und schön, aber ist halt auch egal, wenn der weg ist, dann lass uns doch mit Wolf, warum machen denn nicht einfach Wolf und Lars weiter, wäre auch cool, dann heißt es halt, keine Ahnung, keine Halbzeit ohne oder wie auch immer. Aber
das ist ja genau das, was ich meine. Also du drehst es und versuchst auf Teufel komm raus, versuchst es zu erhalten. Vielleicht machen Lars und ich nochmal einen ganz anderen Schabernack. Wer weiß das denn? Ich würde das nicht komplett ausschließen. Ich habe eine Idee zum Beispiel schon. Das muss ich aber erst mit Lars unter vier Augen besprechen und vier Ohren besprechen. Das ist das Licht der Öffentlichkeit erblickt. Nein, aber das wirklich, es macht ja keinen Sinn, das so weit zu drehen, nur um auf Teufel komm raus diesen Titel aufrecht zu erhalten. Es ist ja, wir kommen ja nicht über den Titel, sondern wir sind ja immer auch über das Wesen und über den Inhalt gekommen. Ja. Und wenn wir das eben so nicht mehr abbilden können, ist es eben schlauer, einen klaren Cut zu machen und dann was Neues zu versuchen, in welcher Konstellation auch immer.
Und dann nutze ich jetzt auch nochmal die Gelegenheit, damit hoffentlich alle Fragen auch für euch da draußen beantwortet sind. Also es wird diesen Kanal eine Halbzeit mit bei sämtlichen Podcast-Anbietern noch weiterhin geben. Das heißt, ihr könnt, weil die Fragen kamen auch auf von Leuten, die wie Lars erst später eingestiegen sind und sich verliebt haben in uns und gesagt haben, Mensch, jetzt bin ich aber erst bei Folge 38 angekommen und ich würde die gerne alle noch hören. Sind die dann nächste Woche weg? Nein, die werdet ihr weiterhin hören können. Alle alten Folgen auch runterladen können. Und dazu wird es ab nächste Woche über diesen Kanal einen neuen Podcast geben, der heißt The Klopp. Und es geht um den, wenig überraschend, um den Abschied und die Zeit und das Wirken von Jürgen Klopp und seine Ära beim FC Liverpool. Den, ich habe das vor ein paar Wochen schon mal angedeutet, als wir hier unser Ende bekannt gegeben haben. Der Kollege Hendrik Buchheister hat diesen Podcast, ist der Host dieses Podcasts und es gibt ganz, ganz viele interessante Gesprächspartner, unter anderem bin ich auch noch in einer Folge mit dabei, aber im Großen und Ganzen geht es halt wirklich um die Frage, wie hat es Jürgen Klopp geschafft, diesen Verein wieder dahin zu bringen, wo er jetzt am Ende seines Schaffens ist, und da sprechen unter anderem Ilkay Gündogan, es spricht The Voice of Anfield, es spricht Raphael Honigstein, es ist wirklich...
Kloppo auch?
Kloppo nicht, nein, Kloppo hat sich erbeten, solche Sachen nicht, also ich glaube, der hatte, lass uns das auf Deutsch sagen, er hatte so viele Anfragen, dass der am Ende jetzt gar nichts Einzelnes gemacht hat und machen wollte, aber es ist wirklich eine absolut runde, super Sache geworden. Ich habe die 5 von 6 Folgen, die erscheinen werden, habe ich schon gehört und ihr könnt euch echt drauf freuen. Also der Rhythmus bleibt der eine Halbzeit mit Rhythmus. Das heißt, ab 30. Mai, jede Woche, Donnerstag, 18 Uhr, gibt es eine neue Folge dieses Podcasts und da könnt ihr euch auch drauf freuen. Und da wir auch in der letzten Folge nochmal Geld verdienen wollen, geben wir nochmal einmal ab in die Werbung.
Die Suche nach dem richtigen Trainer beschäftigt uns hier im Podcast ja fast quasi jede Woche. Abstiegskandidaten, die mit einem neuen Mann die Kurve kriegen wollen. Bei den Bayern, wo einer nach dem anderen absagt. Aber das Problem, einen guten Trainer und eine gute Trainerin zu finden, ist tatsächlich mittlerweile im Sport sehr groß. Eben auch für die meisten anderen Sportarten. Die Vereine haben große Schwierigkeiten, gutes Personal zu finden, Ossi.
Das ist so. Aber ich sag mal, der Trainernachwuchs ist ja schon zumindest mal in den Startlöchern und da kommt das IST ins Spiel, nämlich die IST-Hochschule bietet einen neuen Studiengang an, der heißt Sportwissenschaften und Training. Der eine oder andere wird sich vielleicht noch erinnern, wir hatten die Werbung schon mal mit an Bord, die IST-Hochschule, haben wir damals schon erzählt, dass es Studiengänge gibt, die super flexibel absolviert werden können. Einige von euch haben es tatsächlich auch gemacht. An der IST arbeiten sie nämlich mit modernen Lehrmethoden wie Online-Vorlesungen oder einer eigenen App. Also das heißt, du kannst weitgehend selbst entscheiden, wann und wo du lernst. Das wäre mir zum Beispiel früher entgegengekommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das ist auch der Grund, warum ein Studium an der IST-Hochschule für Sportler so spannend ist. Das haben ja schon einige dort ihren Studiengang absolviert. Ich erinnere mich an Max Eberl, Freddy Bobic. Jetzt gibt's dazu noch einen neuen Bachelor-Studiengang, eben Sportwissenschaft und Training. Der wird wie alle IST-Studiengänge in Vollzeit, Teilzeit und auch als duales Studium angeboten, Wolf.
Gerade die duale Variante ist auch für Sportvereine eine gute Möglichkeit, denn damit können sie ihren Trainernachwuchs gezielt bei sich ausbilden. Großteil der Zeit arbeiten die Studierenden dann vor Ort im Verein und für die theoretischen Inhalte hat man mit der IST-Hochschule den Bildungspartner im Sport an seiner Seite. Wenn jemand von euch eine professionelle akademische Ausbildung zum Trainer oder Trainerin sucht, dann seid ihr an der IST-Hochschule genau richtig. Mit dem anerkannten Abschluss qualifiziert ihr euch zum Beispiel für Jobs im Profi- und Breitensport, bei Sportverbänden oder Leistungsstützpunkten oder bei Nachwuchsleistungszentren. Der Vollständigkeit halber sei aber nochmal erwähnt, dass das nicht die einzig spannende Ausbildung für das Sportbusiness ist, die das IST bietet.
Genau, denn ganz neu ab Oktober gibt es auch den Masterstudiengang Sportpsychologie. Wenn ihr also ins Sportbusiness einsteigen oder beruflich weiterkommen wollt, findet ihr sicher die passende Qualifikation für euch. Einfach mal reinschauen unter www.ist.de, wie ist, oder lasst euch persönlich beraten. Das IST-Team hat selbst Berufserfahrung im Sportbusiness und weiß also, wovon es spricht. Also www.ist.de anschauen und für die Wunschweiterbildung oder für das Studium anmelden. Ich würde sagen, Wolf, besser.
Besser geht nicht.
Werbung Ende. So, jetzt haben wir das auch alles hinter uns gebracht und können tatsächlich noch ein bisschen übers aktuelle Geschehen reden. Wir sind ja, wie wir schon anfangs erwähnt haben, am Donnerstagmittag, Lars, in irgendeiner anderen Zeitzone, die wir nicht kennen. Aber wo hast du denn das, konntest du das Spiel schauen, Lars, auf deiner einsamen Insel?
Ja, ich
auf meiner Insel. Ich meine natürlich das Europa-League-Finale.
Ja, ich bin 3 Stunden vor, deswegen war bei mir um Mitternacht Anpfiff hier im Indischen Ozean. so ein bisschen einzugrenzen. Und habe mich ja gezwungen, noch ein bisschen wach zu bleiben, das Spiel zu gucken. Ich musste es leider, was heißt leider, interessanterweise auf stumm und den Fernseher leicht gedreht anschauen auf irgendeinem arabisch-indischen Sender, weil die Kids natürlich und die Frau geschlafen haben und ich ja keinen wecken wollte und habe mir dann das Spiel wirklich diesmal so ein Finale, ich bin ja eher so der emotionale Typ und gucke im Fußball, aber ich habe es sehr, sehr analytisch geguckt, die ersten 60 Minuten. Dann muss ich sagen, war es ein bisschen schwierig für mich, wach zu bleiben, habe dann die letzten Viertelstunde, 20 Minuten eher so nebenbei geguckt, muss ich sagen.
Das finde ich ja total spannend. Wie ist es denn mal, weil oft kommt man ja nicht in die Verlegenheit, ohne einen Quatschkopf wie Wolf dann die ganze Zeit auf dem Ohr noch so ein Spiel zu gucken. Also komplett ohne Außengeräusche.
Erholsam.
Absolut. Und ich weiß auch nicht, ob das, was denn der Kommentator mit seiner Sprache dazu beigetragen hätte, mir was beizubringen bei dem Spiel. Nee, es war total interessant, weil ich, wenn wir jetzt schon kurz mal ins Spiel reingehen, es interessant fand, so die Herangehensweise von beiden Coaches, den Spielverlauf, so die Kleinigkeiten und das so völlig frei vom Kommentator, weil, und das ist mir heute lange durch den Kopf gegangen, Wolf, da musst du gleich mal was sagen dazu, so ein Kommentator hat ja eine unglaubliche Macht, eine Spielbewertung zu beeinflussen, habe ich das Gefühl, weil so viele zugucken und so viele, gerade bei dir, Wolf, auch in Deutschland, die Meinung teilen dann von dir. Und das habe ich so gestern gemerkt. Ich habe so gedacht, soll ich jetzt wirklich meine Gedanken teilen? Vielleicht bin ich komplett falsch und die Leute denken, hä, was hat der geguckt? Aber für mich war es wirklich total spannend, so ein Spiel mal nur analytisch zu sehen und die Herangehensweise.
Also, um das vorwegzunehmen, auch mit mir hätten sie das Spiel nicht gewonnen. Also also ich muss es jetzt irgendwie zweiteilen. Also Bayer Leverkusen war, glaube ich, das schlechteste Spiel der Saison zum falschen Zeitpunkt. Ich habe mich fast so ein bisschen erinnert gefühlt an das Bayer, was man bis vor einem Jahr kannte, das dann in so wichtigen Spielen auch schon mal krampfig wird oder verweigert. Dass das noch möglich ist, macht dann vielleicht auch ein bisschen Hoffnung für den FCK und das Pokalfinale, dass es nicht so einseitig wird, wie es scheint im Moment. Das kann halt mal passieren nach 51 Spielen, verrutscht halt mal eins. Das würde ich jetzt erstmal nicht höher hängen als unbedingt notwendig. Wenngleich ich echt sagen muss, Bayer war eine Maschine bis gestern. Und gestern war Batterie betrieben und beide Batterien waren draußen. So, das war meine Einstellung.
Darf ich einmal, bevor du zum zweiten Punkt kommst, nur einmal kurz meine Meinung dazu, weil ihr habt jetzt beide so ein bisschen angedeutet, Bayer hatte auch das schlechteste Spiel. Ja, würde ich auch unterschreiben, aber ich fand's extrem beeindruckend. Das hat all das, wie soll ich sagen, bestätigt, was ich so im Vorfeld von Atalanta gesehen und auch gelesen und gehört hatte. Die haben's halt wirklich auch in einer Art und Weise extrem gut gemacht, was die Physis angeht, was das hohe Pressing angeht, wie total. Es wahrscheinlich noch keine Mannschaft gegen Leverkusen geschafft hat. Ne? Also
total, ja, absolut.
Da würde ich jetzt gerne zu meiner... Da würde ich dann zur Analyse ansetzen. Also mir ist halt unglaublich aufgefallen. Ich habe Atalanta, wie du auch, wie wenn man sich, ich habe wenig gesehen, aber dann unterhält sich ja mit dem einen oder anderen. Die sagen, ey, die Italiener sind gut, das ist eine richtig gute Mannschaft, eine aktive Mannschaft, eine intensive Mannschaft, nicht so das Catenaccio, sondern die geben Gas, die haben gutes Positionsspiel und vor allem spielen die in der Defensive hohes Pressing und 1-gegen-1 über den ganzen Platz. Und das war mir so im Kopf noch die letzten Wochen, deswegen war ich so gespannt und habe dann gedacht, okay, 1-gegen-1 über den ganzen Platz, jetzt passt das ein bisschen, weil Atalanta Bergamo auch Fünferkette/Dreierkette spielt. Dann schieben die Außenverteidiger hoch und es war so krass, die ganze erste Halbzeit, aber gerade am Anfang, wie die immer rausgeschossen sind, Außenverteidiger auf Außenverteidiger, das ist ein bisschen, das ist jetzt nichts Besonderes, aber wie konsequent die 1-gegen-1 über den ganzen Platz gespielt haben. Und ich habe noch in Erinnerung, als ich das gehört habe, dachte ich für mich, hoffentlich ist Boniface fit im Finale, weil der wird der Exit-Spieler sein bei Bayer Leverkusen, weil so ein hohes Pressing von so einer intensiven Mannschaft, das ist brutal schwer, da hat jede Mannschaft Probleme, auch Bayer Leverkusen, auch wenn sie on top sind, aber die können es halt brechen, indem sie die Bälle nach vorne hauen und Boniface die festmacht und dann sich ein bisschen was verändert im Spiel und dann sie ihr Spiel aufziehen können, weil von hinten heraus wird es schwierig und da war gestern, das war so krass zu sehen, dass die keine Lösung hatten, deswegen bin ich auch ein bisschen, ich traue mich gar nicht auszusprechen, kritisch gegenüber Xabi Alonso, dass das nicht so der richtige Schachzug war, Adli vorne reinzustellen. Gerade beim zweiten Tor haben wir es gesehen, die haben wieder hochgepresst, Flugball in die Mitte, der köpft links. Und deswegen war ich so ein bisschen, in der Halbzeit habe ich noch gedacht, okay, wenn er Boniface bringt, ist vielleicht die einzige Möglichkeit, aber wenn die die Intensität halten, also die, das war eine italienische, wie soll man, also bei uns im Kreis würde man sagen, das war eine erste Herrenmannschaft. Das war eine Herrenmannschaft, die ist da gekommen, die wusste, die wusste genau, was Sache ist, was sie wollten und die wusste genau, was sie zu tun haben. Die haben mit Härte gespielt, die haben mit Intensität gespielt, aber die haben einen super Matchplan gehabt. Da muss man schon auch hoch anhören. Die haben den total umgesetzt, waren davon überzeugt und haben das halt gnadenlos ausgenutzt. Und Leverkusen hat daraufhin, daraufhin extrem ungewöhnlich viele Fehler gemacht. Ich habe gerade Xhakas erste Mal ein Fehlpassspiel gesehen nach 5 Minuten. Da habe ich gedacht, oh, was ist denn heute los?
Ja, genau.
Das war sein erster Fehlpass in der ganzen Saison.
Genauso war es. Und da bin ich froh, dass du das genauso einschätzt, wie ich es vorhin in einem Kommentar geschrieben habe, auch mit der Einschränkung zu Alonso, weil ich finde, das darf man ja auch sagen, das ist ja auch kein Beinbruch zu sagen, wenn er nach 51 Spielen halt auch mal ausgecoacht wird. Gestern ist er meiner Meinung nach ausgecoacht worden. Der Kollege Gasperini heißt er, glaube ich, der schon 25 Jahre mehr auf dem Buckel hat, der hat es gestern einfach perfekt umgesetzt und wie du sagst, den Matchplan hat seine Mannschaft umgesetzt und dann geht halt Alonso da als Verlierer vom Platz, verdient als Verlierer vom Platz und wird daraus aber, glaube ich, und das ist Teil meines Kommentars auch gewesen, mit Sicherheit die richtigen Schlüsse ziehen und ich fand es extrem wohltuend, weil das fand ich jetzt wiederum aufgrund meiner zukünftigen Tätigkeit auch spannend. Wie geht jetzt so eine Mannschaft mit der ersten Niederlage nach 51 Spielen in so einem Finale um? Also wird man die jetzt toben hören, werden die jetzt über die Spielweise der Italiener fluchen, was der Schiri, bla bla bla. Nee, alles, was ich gesehen und gelesen habe, war extrem richtig. Einmal kurz Kopf hoch abhaken. Wir sind enttäuscht. Der Gegner war heute besser und wir haben jetzt noch ein zweites Finale vor der Brust und wir werden uns das Double holen und nächstes Jahr die Champions League angreifen. Genau richtig, finde ich, auch in der Analyse und jetzt gar nicht da groß hadern mit sich und warum, wieso und großes Endspiel verloren. Ja, ist es, aber es schmälert diese Saison vielleicht um 5%, finde ich.
Ja, Soßenfleck. Mehr ist es nicht. Sehe ich auch so. Also ich bin genau deiner Meinung, sehr wohltuend, nicht unsachlich, die Sachebene nie verlassen, zu keinem Zeitpunkt. Und die haben gestern gegen eine bessere Mannschaft verloren. Und vielleicht ist es auch einfacher, das zu akzeptieren, als wenn irgendein Schiri schief geblasen hat oder eine Fahne nicht gehoben wurde oder so. Das ist dann einfacher, wenn du einfach siehst, in den 90 Minuten haben wir kein Land gesehen. Das ist so, weil wir gegen eine bessere, deutlich bessere, sichtbar bessere Mannschaft verloren haben. Also das, jetzt kann man, auch da kann man ja so argumentieren, Lookman, wo ich mir gedacht habe, ey, das ist der Ademola Lookman, ne? Das ist ja, hat er in Leipzig seinen mäßig begabten Zwillingsbruder geschickt in der Zeit, oder da, was habe ich denn da nicht gesehen? Wie der das Dritte da einschweißt, mein lieber Schieber. Aber was ich sagen wollte ist, der trifft natürlich mit der ersten Chance, ne? Und macht die Büchse auf. Mit dem ersten Abschluss.
Ja.
Also, so kann man es ja auch verargumentieren. Und dann läuft es natürlich in die Richtung. Die haben die Bestätigung, dass der Matchplan voll aufgeht. Und in Leverkusen ist es, glaube ich, auch ein bisschen kontraproduktiv gewesen, dass sie wissen, 1-0 können wir immer, das hat der Caro nach dem Spiel gesagt. Ich habe selbst bei 3-0 gedacht, wenn wir jetzt noch ein Tor schießen, 2 Tore in der Nachspielzeit, das geht schon immer noch. Aber man hat sich zu sehr auf die nächste Minute und auf die Schlussphase und so weiter verlassen und die haben aber Stöckchen nicht losgelassen. Und das war wirklich ein bemerkenswertes Fußballspiel gestern.
Der Fluch der guten Taten dann so ein bisschen. Weil ich hatte auch das
Gefühl,
Gefühl, dass die, ja, die kommen schon irgendwann, aber die ganze Energie und die, der Rhythmus des Spiels war voll auf der Seite von Atlanta Bergamo, von Beginn an.
Voll.
Und das war so ein bisschen, wo
total,
ich dachte,
boah, ich auch.
Was haben die für eine Ausstrahlung, was haben die für eine Überzeugung? Und jetzt kommt's, ich will nicht zu sehr ausholen und will nicht zu groß werden, aber es kommt ja immer darauf an, wie ist der Matchplan und wie führen die Jungs denn aus? Und das hat gestern 100% bei Atalanta Bergamo gepasst. Und ich habe mir so ein bisschen zurückversetzt gestern, wer hat denn nochmal so, also bestimmt viele, aber es gab natürlich einen Trainer, der hat das auch erkannt und hat das auch versucht mit seiner Mannschaft. Er hat die richtigen Schlüsse gezogen aus Leverkusen und hat versucht, auch mit einer Dreier-Fünfer-Kette gegen Leverkusen zu agieren, obwohl es nicht im Naturell ist, und hat auch versucht, hoch zu pressen. Wisst ihr noch ungefähr,
Wolf, du hast... Tuchel war
der Erste, wo ich mich daran erinnern kann, dass der damals unverständlicherweise...
Nicht so aufgegangen, das stimmt aber.
Natürlich,
aber stimmt.
Unverständlicherweise.
Die Idee war die gleiche.
Ja, warum sitzt er jetzt auf einmal in der Dreierkette hinten in Leverkusen, glaube ich, war das Spiel. Der hat das als Erstes entdeckt und der hat es als Erstes gesehen, welche Möglichkeiten oder was man braucht gegen die. Bloß haben es die Jungs halt nicht wohl umgesetzt in der Phase oder in der Zeit. Und das ist mir gestern so eingefallen. Ob es jetzt reinpasst, weiß ich nicht, aber es ist halt nur so ein bisschen
geblieben. Hut ab. Und deshalb bist du Experte.
Deshalb bist du der Experte und ich habe.
Deshalb bist du Experte und ich zahl's Grillfest. Hut ab.
Ja, genau. Und deswegen bin ich ein Punkt vorne.
Und ich habe nochmal eine Frage. Ich habe nochmal eine Frage an den Experten oder an beide Experten eigentlich, weil an welche Mannschaft habt ihr sonst noch gedacht, so bei der Spielweise? Lars hat es am Anfang, finde ich, treffend formuliert mit, die waren ja richtig, die waren eklig, die waren physisch, die haben ja auch nicht nachgelassen, ne? Die waren in jedem Zweikampf schmutzig und wenn die mal eine Stafette hatten, Leverkusen über 3-4, dann gab es halt auf die Hölzer, dann lag halt einer. So, dann wurde sich wieder da vorgestellt, so, dann gab es halt den nächsten wieder einen, aber nie so brutal, dass du jetzt nach 5 Minuten drei gelbe Karten hattest, sondern wohl dosiert, sage ich mal. So, wenn der Erste einen abgegrätscht hat, dann kam halt der Nächste. Und das hat mich so ein bisschen an eine Mannschaft oder an zwei Mannschaften aus dem europäischen Fußball, die in den vergangenen Jahren auch viele Titel gewonnen hat, erinnert. Würde mich mal interessieren, ob ihr den gleichen Gedanken hattet. Eine davon habt ihr gespielt, Lars, damals mit Borussia auch.
Ich hätte jetzt eher gedacht, du denkst bestimmt so ein bisschen an Atletico Madrid.
Ja, das wäre die eine Mannschaft gewesen, genau.
Weiß jetzt gar nicht, wenn du meinst.
Und die,
nur um ganz kurz
nochmal. Sevilla habe ich noch gedacht.
Ah, okay. Ja, das stimmt. Aber es ist ja, was du sagst, das habe ich vorhin in der Analyse ein bisschen vergessen, ist total spannend zu sehen, wie clever die Italiener waren. Also auch beim Spielen und Gehen, also der den Pass gespielt hat, nachgehen wollte, sich dazwischen gestellt, nicht so diesen offensichtlichen Fouls gemacht, sondern immer diese kleinen Dinger, so dieses Spielrhythmus brechen von Leverkusen, die sie nicht so in ihr Spiel kommen lassen.
Ja, ganz genau.
Ja, das war sensationell. Ich sagte, das war auch eine Ansage vom Coach, ihr müsst den Spielrhythmus brechen von Leverkusen, weil wenn die in der gegnerischen Hälfte sind, ihr Spiel aufziehen, mit ihrer Intensität, mit ihren schnellen Leuten von drin, ist es brutal schwer, die aufzuhalten. Und deswegen ist da vieles aufgegangen, vorgegeben worden, aber auch vieles aufgegangen.
Sehr gut.
Jetzt haben wir eine schöpferische Pause gerade noch.
Ja, nein, weil Lars vorher sagte, inwieweit ein Kommentator Meinung beeinflussen kann.
Ja, genau.
Das kleine Thema noch, das ist mir schon bewusst. Also deshalb versuche ich da auch höchst sensibel mit Meinung umzugehen. Also ich versuche nicht, meine Meinung zur allgemeingültigen zu machen, sondern immer noch ein bisschen Platz zu lassen. Weil das ist ja das Besondere auch an dieser Sportart, dass es die eine Wahrheit nicht gibt. Nicht mal Xabi Alonso mit 51 nicht verlorenen in Folge, die für sich in Anspruch nehmen kann. Also da ist keiner vor Fehlern und vor falscher Wahrnehmung. Das kann dir immer passieren. Es ist niemand davor gefeit. Und dass du natürlich auch eine rhetorische Verpflichtung hast, die da mit reinspielt, ist ja auch klar. Und trotzdem, weil ja immer wieder viele mir dann vorwerfen, oder nicht viele, weil immer mal wieder der Vorwurf kommt, ich hätte jetzt zum Videoassistenten aufgerufen, also ich hätte jetzt aufgerufen, dass man jetzt in Köln mal den Videoassistenten bemüht. Der Videoassistent in Köln hört mich nicht. Genauso wenig, wie mich der Schiedsrichter hört. Ja.
Das ist so, wie Wolf, wo du damals mal erzählt hast, dass ihr nicht in der PlayStation drin sitzt.
Genau, dass wir sitzen nicht in der PlayStation. Also wenn du mit deinem Controller aus 3 Metern am Tor vorbeischießt und ich sage, weit daneben, dann sage ich das nicht, um dich zu ärgern, sondern dann ist das ein Satz, den ich Jahre vorher mal eingesprochen habe, der in der Matrix liegt für den Fall, dass man aus aussichtsreicher Position kläglich vergeben hat. So. Und jetzt kannst du dich darüber ärgern und aufregen und kannst den Fernseher aus dem Fenster schmeißen oder deinen Controller ins Bild. Aber ich kann da nichts dafür.
Jetzt muss ich, Wolf, Lars ist gerade rausgeflogen. Den müssen wir mal immer mal eben reinholen. Wie mache ich
das? Ja, das machen wir live. Mach das. Muss ich irgendwas machen?
Nee, du musst gar nichts
machen. Ja, mach das live. Mach das live. Das kann ja schon mal passieren.
Wollte ich gerade sagen.
Ich meine, der guckt über den gehackten indischen Stream ohne Ton auf dem schiefen Monitor. Ja. Bist du noch da?
Heiko?
So, jetzt bin ich ganz alleine.
So.
Ah, sind alle wieder da.
So, Freunde, sehr gut. Das ist Live-Podcast.
Ja, ich wollte gerade sagen, es hat aber lang gehalten.
Wir werden es auch.
Ich hatte echt Befürchtung, dass es hier nicht ganz so gut funktioniert, aber die Leute vom Hotel, ja, das passt alles. Aber du weißt ja, wie die da angebunden sind und hat so einen kurzen Moment vorhin gedacht, boah, wenn das Ding schief geht. Aber das Live-Podcast.
Und ich habe gerade extra die Klappe gehalten, weil Wolf holte zu einem Monolog aus und Lars klopfte in der Zwischenzeit schon wieder an, weil er aus der Konferenz geflogen war. Und das hat ja das Ganze ja nicht beeinflusst sozusagen. Jetzt haben wir Wolf schön zu Ende reden lassen. Nein,
überhaupt nicht. Jetzt muss Lars nur noch sagen, da hat er vollkommen
recht. Ich wollte gerade sagen, Wolf, genau die Worte hätte ich auch gesehen. Das fand ich super von dir.
Toll, toll.
Das ist ja auch das Schwierige an deinem Beruf. Was?
Nee, so schwierig ist der Beruf nicht. Du kannst es nur nicht jedem recht machen. Das musst du irgendwann akzeptieren.
Ja, das stimmt.
Das ist aber auch in meinem Beruf so. Und ich glaube,
das Coole ist ja, dass man bei dir trotz dieser Emotionalität und diesem Kommentieren und alles drum und dran nie so den Verdacht hat, ah, der ist jetzt aber riesen Bayern-Fan, Leverkusen-Fan, Gladbach-Fan, drum und drum und so. Und das ist auch eine große Kunst, ohne dir jetzt Honig ums Maul zu schmieren, aber das ist auch eine große Kunst, das so neutral und trotzdem brutal emotional zu kommentieren.
Naja, also das geht dann schon, wenn du die Achtung vor dem Spiel hast. Also wenn ich jetzt dann in ein paar Stunden Bochum gegen Düsseldorf übertrage, dann weiß ich, was das Spiel für die Bochumer bedeutet und weiß, was das Spiel für die Düsseldorfer bedeutet. Und wenn ich dann am Freitag in der Relegation in Wiesbaden gegen Regensburg mache, ist es genauso. Also nur, weil die Namen eben nicht so groß sind. Und wenn dann Bayern gegen Dortmund spielt, geht es ja um die Sache. Und es geht auch darum, den Respekt nicht zu verlieren. Vor beiden Mannschaften nicht und vor beiden Fanlagern nicht. Das funktioniert so einigermaßen. Und trotzdem wäre es naiv zu glauben, dass du nach einer Dortmunder Niederlage, nach einer hohen Dortmunder Niederlage in München dann insbesondere von den BVB-Fans gelobt wirst.
Wollte sagen, also mit dir wurde auch schon die ein oder andere Fanbrille, glaube ich, schon angedichtet im Laufe der Jahre.
Ich sage immer, ich hab sie alle auf. Ja. Alle.
Also das Gleiche gab es auch immer in diesem Podcast, ne? Ihr seid doch kein Bayern-Podcast und warum sprecht ihr jetzt so viel über den BVB und warum plötzlich über Gladbach, ne? Bloß weil der Stindl jetzt dabei ist. Und also, wie du richtig sagst, man kann es eh nie allen recht machen. Ich glaube, wir und du und jeder für sich hat versucht, das immer irgendwie einigermaßen ausgewogen zu gestalten. Manchmal ist es uns besser gelungen, manchmal schlechter. Aber das Beste kommt ja bekanntlich zum Schluss, so hat es Max Eberl formuliert. Und den dürfen wir natürlich da auch nicht rauslassen. Ich glaube nicht, dass wir in den wenigen Stunden bis zur Erscheinung überholt werden. Deshalb lasse ich das Experiment in der letzten Folge dann einfach nochmal wirken. Nämlich, dass wir noch einmal über den wohl zukünftigen Bayern-Trainer Vincent Kompany sprechen wollen.
Nein, jetzt wird's doch Gasperini, wird's doch. Nach der Nummer gestern wird's Gasperini.
Oder tritt Alonso noch zurück?
Obwohl er gesagt hat, Max hat ja gesagt, kein Italiener.
Kein Italiener, das ist ausgeschlossen.
Stimmt.
Gut, er hat auch viel gesagt und musste auch schon viele Namen kommentieren. Jetzt mal Spaß beiseite. Wäre es denn aus eurer Sicht das Beste zum Schluss, wenn Kompany die Bayern übernimmt? Oder ist das tatsächlich dann die 1F-Lösung, zu der sie vielleicht auch selber gemacht haben, ein Stück weit?
Wolf, ich überlasse.
Boah, naja. Also bei Kompany, ich kann es nicht beurteilen, das ist die Wahrheit. Und jeder, der es beurteilen kann, soll was dazu sagen und alle anderen können es auch nicht beurteilen. Also was hat er trainiert? Burnley. Ne? Also wer die Entwicklung von Burnley in den letzten Jahren eng mit Kompany verfolgt hat, wird eine ungefähre Idee davon haben, ob es ein guter Bayern-Trainer wäre. Ob es ein guter oder ob es ein guter Fußballtrainer ist und ob es ein guter Bayern-Trainer wäre. Man kann jetzt nur populistisch argumentieren, Kompanie, großer Kapitän, Manchester City, bei Pep Guardiola gelernt, könnte passen. So, das kann ich machen. Aber das wäre einstimmen in den Chor, der im Moment so öffentliche Meinung scheint oder auf dem besten Weg zur öffentlichen Meinung ist.
Bevor du was sagst,
Ich weiß es nicht. Ich weiß, dass der Bayern-Job einer der begehrtesten Jobs ist, die es im Weltfußball gibt. Auch einer der attraktivsten. Das meint auch monetär. Ich weiß, dass der Bayern-Job auch einer der schwierigsten, weil speziellsten Jobs ist. Und ich weiß auch, dass sich große Fußballtrainer in den letzten Jahren an diesem Club die Zähne ausgebissen haben. Also wer bin ich, dass ich mich jetzt hier hinstelle und sage, Vincent Kompany, das ist der Trainer, auf den die Bayern gewartet haben. Da müssen wir in einem Jahr nochmal zusammenkommen, wenn es denn wird, und müssen sagen, ob es ist oder nicht.
Okay, Lars, bevor du was sagst, einmal nochmal so ein paar Key Facts, weil das ist ja durchaus eine Karriere, die Kompany, vielleicht jetzt nicht 1:1, sieh's mir nach, aber du weißt vielleicht, worauf ich hinaus will. Du strebst ja durchaus auch eine Fortsetzung deiner angefangenen Trainerkarriere vielleicht an. Und der war ja sogar Spielertrainer bei Anderlecht. Jetzt will ich nicht sagen, dass du letztes Jahr Spielertrainer bei Karlsruhe warst, aber du bist ja jetzt schon auch so ein bisschen in so eine Rolle reingewachsen und kannst das vielleicht nachvollziehen, wie das ist, so mit Mitte, Ende 30 bei Kompany. Der hat dann Anderlecht übernommen und ist dann eben zu Burnley. Und es ist schon recht schnell dann jetzt der Weg zu Bayern, ne? Also glaubst du, also Alonso ist ja auch wieder so ein Beispiel, der hat dann erst in der Jugend bei Real gecoacht, ist dann zu San Sebastian, zweite Mannschaft und dann jetzt zu Leverkusen. Und jetzt lag ihm die ganze Welt zu Füßen. Also was ich sagen will ist, es kann ja dann auch mitunter manchmal schnell gehen. Und Nagelsmann ist ja auch ein Beispiel, dass man mit Mitte 30 schon ein Trainer für einen großen Club sein kann.
Ja, das sind bestimmt die Gedankengänge von den Bayern oder von Max Eberl. Es ist so ein bisschen das Prinzip vielleicht, was gerade angesprochen hat, Alonso, Arteta. Arteta zum Beispiel viel mit Pep Guardiola unterwegs gewesen, viel gelernt unter ihm und dann irgendwann diesen Schritt gemacht, alleine eine Mannschaft oder einen Verein zu führen. Was natürlich dann sensationell gelungen ist, gerade bei Arsenal nach anfänglichen Schwierigkeiten. Dann das andere Prinzip von Xabi Alonso, mit dem, glaube ich, Max auch schon Kontakt zur Gladbacher Zeit hatte, was er mal gesagt hat. Und er einfach damals das Gefühl hatte, dass es noch nicht so, dass vielleicht noch nicht so passt oder so weit ist, dass man den dazu nimmt und diese Cheftrainer-Position in der deutschen Bundesliga vielleicht auch zutraut, keine Ahnung. Aber jetzt vielleicht ist er an dem Punkt angekommen, bevor dann so ein Typ, so ein Trainer, den er vielleicht schätzt und für gut empfindet, dass der dann vielleicht wieder vom Markt ist, weil er sich das nicht traut. Vielleicht ist das so ein entscheidender Faktor, dass er sagt, okay, ich mache den Schritt jetzt, ich will diesen Trainer haben, bevor irgendwo anders groß gemacht wird, machen wir ihn selbst diesmal groß und machen dieses Prinzip Leverkusen, Arsenal und wollen den Weg mal gehen. Also ich weiß überhaupt nichts. Ich kann nur, das sind so meine Gedanken, wenn man sich das durchliest, was ich mir so vorstellen kann. Ich weiß, dass Kompany vor 2 Jahren in Gladbach ganz heiß im Gespräch war, als es um Daniel Farke ging, war auch Vincent Kompany ein großes Thema. Das war aber nach Max der Zeit, deswegen ist jetzt keine Verbindung herzustellen. Aber damals war es auch sehr interessant und da habe ich mir auch 1-2 Sachen angehört, jetzt nicht von ihm, sondern vom Drumherum von den Leuten. Und die hatten alle eine hohe Meinung von ihm. Und deswegen habe ich das so ein bisschen verfolgt und finde es auch total spannend. Jetzt ist wieder die große Frage, ist er schon so weit, um sowas managen zu können? Hat er die, keine Ahnung, menschliche Voraussetzungen, um so ein schwieriges Umfeld, so einen schwierigen Kader zu managen. Wolf, du hast gerade gesagt, das ist auch kein leichtes Umfeld oder kein leichter Job. Und die andere Frage ist, was halt so ein bisschen, ja, fader Beigeschmack, aber es ist ja auch Teil der Wahrheit, die Alternativen, so ein bisschen.
Also ich finde...
Ja, irgendwann ist es auch eine Frage der Alternativen. Und irgendwann musst du ja auch... Also du musst ja einen Trainer präsentieren jetzt in absehbarer Zeit. Ja jemand, genau. Das kann ja jetzt nicht noch 3-4 Wochen dauern. Das ist ja so. Also du musst ja irgendwann ran, weil du ja auch mit deinen Spielern sprechen musst. Du musst mit Du musst mit Neuverpflichtungen, potenziellen Neuverpflichtungen sprechen, die ja alle wissen wollen, wer ist denn Trainer eigentlich? Also wer macht es denn überhaupt? Das ist, vielleicht ist, es gibt auch zwei Sichtweisen. Also vielleicht ist Kompanie exakt der richtige, auch um zu zeigen, wir müssen mal einen neuen, innovativen Weg gehen. Vielleicht ist es auch genau der falsche Weg, weil Bayern einfach am besten funktioniert mit gestandenen Trainerpersönlichkeiten, die dann idealerweise auch noch Freunde des Hauses sind. Das wird Max Eberl, diese Erfahrung wird er machen müssen, Kraft seines Amtes.
In welcher Richtung auch immer.
Ja.
Wir werden es alle verfolgen. Wir haben in der letzten Folge es fast nochmal geschafft, die Stunde voll zu machen. Jetzt weiß ich gar nicht, wie ich aussteigen soll aus dieser Nummer. Deswegen
sag einfach Tschüss und einfach schön war's.
Ich fand ja meinen Lieblingsausstieg den auf Kommentatorenebene, Wolf, ohne dir zu nahe zu treten. Dein sportlich bleiben ist natürlich selbst bis in diesen Podcast rübergeschwappt und bis heute Kult. Aber mein Lieblingsausstieg war immer Wolfgang Ley. Ich weiß nicht, ob er den noch
kennt. Ciao und goodbye, ihr Wolfgang Ley.
Tschüss und goodbye, ihr Wolfgang Ley. Oder alternativ nach Eurogoals, Montagabend, 23 Uhr. Das war's von unserer Europareise. Bis demnächst, ihr Gottfried Weise.
Beides gut. Gruß und Kuss, dein Julius.
Haben wir alle nicht und auf Ossi reimt sich irgendwie auch nichts, was es jetzt irgendwie besser machen würde. Von daher sage ich einfach echt nochmal vielen, vielen Dank. Vielen Dank an euch beide, an dich Wolf für fast 5 Jahre, an dich Lars für eine sehr intensive und geile Saison, wie ich fand, und an euch da draußen, die uns ja entweder jahrelang die Treue gehalten haben oder nur wöchentlich einmal im Monat verflucht haben, über uns geschimpft haben, aber vielleicht auch mal geschmunzelt haben und uns recht gegeben haben, die uns zu Millionären gemacht haben, weil sie unseren Merch in Koffern rausgetragen haben. An all die möchte ich nochmal Danke sagen. Natürlich auch an die Leute, die diesen Podcast mit möglich gemacht haben. Wolf, vielleicht auch nochmal wichtig, ne? Die Leute, die geschnippelt haben.
Für das Vertrauen. Nein, auch für das Vertrauen von R&D. Also vor 5 Jahren uns so ein Ding in die Hand zu geben, da gehört schon ein bisschen Mut dazu. Das ist auch der Mut, den Max Eberl braucht. Das kann auch gut ausgehen, ne? Das, wie man sieht. Wir gehen aus voller Überzeugung, wir gehen mit einem gewissen Stück Wehmut im Gepäck, aber die Erinnerung bleibt für immer und wir drei bleiben ohnehin miteinander verbunden. Und was die Community betrifft, bin ich mir sicher, sehen, hören wir uns in wie auch immer gearteter Form schon sehr bald wieder.
Sehr gut, ich habe es eingangs gesagt, ich war stolzer Zuhörer zu Beginn, habt meinen höchsten Respekt, habt ihr sensationell gemacht, habe mich riesig gefreut, den Weg ein bisschen begleiten zu dürfen das letzte Jahr und hat mega viel Spaß gemacht und natürlich auch von mir auch riesen schöne Grüße an alle Zuhörer und Zuhörerinnen, es war wirklich sensationell.
Alles, alles, alles Gute, bis bald, auf Wiedersehen, sportlich bleiben, ciao.
Besser geht nicht.
Ciao, ciao.
Das war eine Halbzeit mit der Sportbuzzer Fußball Podcast.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.